Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcast. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Ich habe ja angedroht, dass ich mal wieder ein paar Gäste einladen will. Die letzte Zeit ging das irgendwie nicht so. Ist ja ein bisschen aufwendig, immer sich darauf vorzubereiten. Aber ey, das brennt mir total unter den Nägeln, weil ich den Austausch suche. Da draußen ist ja unglaublich viel in Bewegung. Alle Leute stellen Fragen, einschließlich meiner Person. Ich habe mehr Fragen als Antworten. Und die muss ich ja mit irgendjemand teilen. Vornehmlich mit Leuten, die Ahnung haben. Und da habe ich gedacht, ich hole mir mal die Katharina Stapel hier in den Podcast, weil die hat Ahnung und die kenne ich schon unglaublich lange. Also erstmal hallihallo, mein Lieber.
Hallo, hallo, lieber Marco, danke für die Einladung und mutige Aussage. Ja.
Ja, naja, ich kann hier mal weit aus dem Fenster lehnen. Wir lernen ja jetzt von der Orange, dass sowas möglich ist. Also probiere ich es einfach mal in Teilen und guck dann einfach, wie du reagierst.
Ja, gucken wir mal.
Ja, gucken wir mal. Warum bist du so für mich so ein toller Gesprächspartner? In erster Linie, weil seit ich dich kenne, du eigentlich in dem Bereich unterwegs bist. Du bist immer so ein bisschen mit der Online-Marketing-Bubble verbunden, vielleicht auch stärker, als ich es wahrgenommen habe. Mehr aber mit dem E-Commerce noch und mit Verhaltensökonomie, da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Das heißt, du bist zwar irgendwie mit einem Fuß drin, aber eigentlich mit beiden Beinen draußen. Mhm. So kommt es mir zumindest vor. Und gerade in den heutigen Zeiten, glaube ich, ist das unglaublich wichtig. Als ich nochmal in dein Profil geguckt habe, man macht das ja vor so einem Podcast nochmal, man kennt die Leute und guckt dann trotzdem nochmal rein, ist mir dieses Wort Verhaltensökonomen einfach nochmal so richtig ins Gesicht gesprungen. Hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich hatte immer ganz hart E-Commerce bei dir auf dem Schirm. Und dieses Verhaltensökonomen, das leitet sich so schön hoffentlich davon ab, dass man sich ja um die Menschen kümmert. Ne? In einer Zeit, wo wir unglaublich viel uns mit KI beschäftigen, guckst du hoffentlich mal auf den Menschen. Und ich will jetzt hier die nächste Stunde auch dafür nutzen, um mit dir gemeinsam mal auf Menschen zu gucken bei all dem KI-Trouble. Und hab mir auch überlegt, dass wir mal jetzt diese Aufnahme einfach mal andersrum machen. Normalerweise würde ich ja erstmal so die kleinen Themen beackern und dann zum großen Ganzen kommen. Also was ist in 10 Jahren? Aber da fangen wir mal andersrum an. Was ist in 10 Jahren mit KI und Co. und mit Sales und Marketing?
Puh, also 10 Jahre ist lang. Ja. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir da...
Ja, probier es einfach mal. Ich meine, wir gucken einfach mal in die Glaskugel.
Ich glaube, fernab von allem, was gerade so propagiert wird, bin ich der tiefsten Überzeugung, dass wenn wir immer ein zu viel auf der einen Seite haben, ein zu wenig auf der anderen Seite bekommen und das macht sich bemerkbar, es wird sich auspendeln. Also ich glaube wirklich fest daran, dass diese, ich nenne es jetzt mal dieses Laute, ne, dieses Digitale, dieses viele KI, dieses leck mich am Arsch, wer du eigentlich bist, ich baller dich trotzdem mit irgendwas zu, ja, dieser Kampf um jeden einzelnen Kunden, das nervt natürlich hart. So, und die Leute haben ja eher so die Tendenz zurück so ein bisschen zum Ruhigen, zum Kleinen, zum Ehrlichen, zum, was ist eigentlich hier Phase, ne? Also wir erleben ja gerade eine Zeit, die sehr laut und unberechenbar ist, orientierungslos, teilweise sehr chaotisch. Also jetzt nicht nur auf Vertriebsebene oder digitaler Ebene, sondern tatsächlich ist ein globales Phänomen, was dazu führt, dass Leute ganz stark danach suchen, was ist hier für mich in meinem kleinen Bereich eigentlich wichtig? So, woran kann ich mich festhalten? Woran kann ich mich orientieren? Und ich glaube, das wird sich auch im Verkauf widerspiegeln. Wenn das jetzt nicht so abstrakt gesagt war.
Nee, ist genau die Richtung, die ich eigentlich auch annehme. Die Frage ist nur, was meinst du jetzt genau damit? Ne? Also ich weiß jetzt, glaube ich, weil wir ähnlich ticken, genau in welche Richtung du denkst. Aber was bedeutet das jetzt wirklich in 10 Jahren? Was passiert zum Beispiel in Unternehmen? Du hast ja einen guten Einblick in große Unternehmenskonstrukte, anders als bei mir. Ich bin vielleicht so eher im Bereich ja, bis 100 und wie immer so aktiv gewesen, du deutlich drüber, einen großen Konzern. Was passiert denn bei denen, wenn du die Aussage machst, die du gerade gemacht hast? Wie sieht denn so ein Unternehmen in 10 Jahren aus? Rennen die, also ich nehme zumindest wahr in allen Unternehmensgrößen, dass die jetzt in so eine totale Überforderung reinschlittern.
Voll.
Also
voll.
Die haben. Wenn ich Sales und Marketing hier angucke, das haben wir vorher noch nicht mal im Griff gehabt. Und jetzt tun wir so, als ob mit KI alles leichter wird. In Wirklichkeit wird alles komplizierter. Ich habe sogar das Gefühl, dass die ganze Welt so kompliziert geworden ist. Ich meine, ich habe letztes Mal wieder bei meiner Mutter gesessen und habe den Fernseher eingerichtet und denke, was ist denn das für eine Scheiße? Also klar, haben wir früher mal drei Programme gehabt und einen Röhrenfernseher, aber jetzt muss er ja faktisch studiert haben, um den WLAN einzurichten und dann den Fernseher verbinden zu können, um dann streamen zu können. Also die Welt wird ja gar nicht leichter, sondern wird immer komplizierter. Ist das in den Unternehmen auch so, dass du wahrnimmst, dass das in so eine Maximalüberforderung vielleicht reinläuft?
Absolut. Also wir haben uns ja den Luxus gegönnt, einfach, dass jedes Silo so arbeitet, wie es meint, ja, unabhängig davon, ob das alles was bringt oder nicht, ja, wir haben uns einen Luxus erlaubt, dass einzelne Personen teilweise auch, ich überspitze es jetzt, ja, aber ich weiß nicht, wie ich mich anders ausdrücken soll, auf den Nacken anderer und auf den Nacken des Unternehmens eigene Karriere vorangetrieben haben. Also das ist ja, das sind ja alles Luxusthemen, die wir uns erlauben konnten, ne? Das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir sehr stark voneinander getrennt waren. Das heißt, dieses Gemeinsame im Unternehmen, also das platteste Beispiel ist Sales und Marketing. Für mich ist das ein, ist es überhaupt nicht verständlich, dass das getrennt wird. So, ich verstehe das bis heute nicht.
Und die haben ja mal noch Unterabteilungen, ne? Also die sind auch nochmal getrennt. Verrückt.
Ja, genau. Und wenn, und es, ich weiß nicht, bei wie vielen Unternehmen ich inzwischen war, aber ich habe das nicht einmal erlebt. Und das finde ich einfach bezeichnend, dass alle, die am Verkaufsprozess beteiligt sind, und da gehört das Marketing natürlich damit zu, also ist doch vollkommen logisch, genauso wie Customer Success und so weiter, dass die in einem regelmäßig guten Austausch sind und gemeinsam an einem Ding arbeiten. So, und ich glaube, das ist etwas, ne, und das sieht man auch in allen Krisenzeiten, und so sehe ich das da auch, in, wenn es ruckelt, rücken die Leute am Ende dann doch zusammen, ja. Und auch das wird passieren. Es wird sich dezimieren. Es wird, ich hoffe sehr, dass dieses Silo-Ding ein bisschen aufgebrochen wird. Da sehe ich das. Und was wir sehen werden, sind wahrscheinlich katastrophale Einbrüche auch, gerade was das Markenthema betrifft. Also, ich glaube, große Marken können sich auf ihrem Image nicht mehr ausruhen. Ich glaube, das ist vorbei. Also, wir haben auch eine nachwachsende Generation, ja, die sehr kaufstark auch mittlerweile geworden ist, die interessiert es doch nicht. Also, ja, die haben doch ein ganz anderes Markenverständnis. Die verbinden mit guten Marken schichtweg was komplett anderes. Ja. Und ich glaube, da werden wir noch weiterhin.
Aber ist das so, gibt es nicht irgendwie sehen? Auch eine Tendenz zum Konservativen, sag ich mal? Also ja. In einer Welt, die KI-mäßig immer wilder wird. Du kannst irgendwie gar keinem mehr so richtig glauben. Und da sind wir ja erst am Anfang von der Schwemme. Ist da nicht irgendwie die Solidität von einer großen Marke, meinetwegen, egal wie die Produkte jetzt erstmal aussehen, nicht irgendwas, was Halt gibt irgendwie, eigentlich was so eigentlich ein totaler Front ist, den man irgendwie nach vorne stellen müsste, auch als große Marke?
Voll, aber die Frage ist, wer ist kaufstark und macht am Ende auch den größeren Anteil aus? Und wenn wir jetzt 10 Jahre weiterrechnen, da ist meine Kleine dann 25, ja, da wird sie wahrscheinlich die Shopping Queen, machen wir uns nichts vor, aber die wird ja dann die Generation von, die arbeiten, die sind jetzt kaufstark, die wird dann wahrscheinlich, was weiß ich, die erste eigene Waschmaschine kaufen oder was auch immer, Auto, keine Ahnung. Und die haben ein komplett anderes Markenverständnis. Das heißt, meine erste Waschmaschine, da habe ich natürlich meine Eltern gefragt, meine Eltern waren Miele-Fan durch und durch, ja, weil eine Miele ein Leben lang hält. Ich schwör's dir, meine Tochter kennt keine Miele. So, das ist vorbei. Und wenn ich ihr jetzt sage, pass mal auf, kauf mal die hält ein Leben lang, da kann die, glaube ich, gar nichts mit anfangen. Also die wird ganz andere Maßstäbe an Marke setzen, als wir es vielleicht gemacht haben.
Aber ist es wirklich so? Also ich habe eher den Eindruck, dass die Leute in dieser ganzen Markenvielfalt und in der Orientierungslosigkeit dann eher mal irgendwo fragen, okay, auf was kann ich mich denn da verlassen? Also jetzt in puncto Waschmaschine, ich meine, ich bin da nicht in dem Moment gewesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn mein Sohn irgendwann, wenn es soweit ist, irgendwie eine Waschmaschine auswählen zu müssen, dass er entweder noch einen Preis entscheidet, ja, das wäre eine Option, oder wo er irgendwas an Social Media gesehen hat, meinetwegen auch. Aber ich glaube, wenn es einfach um Zuverlässigkeit und Solidität geht, und das hat ja auch ein bisschen was mit Sparen zu tun über die Zeit natürlich, ich glaube schon, dass er denn auf jemand irgendwie, also vielleicht nicht bei mir irgendwie anklopfen würde, aber bei irgendjemand, wo er denkt, wiederum, dass er eine Erfahrung kriegt, die mit Vertrauen zu tun haben und dann eine Empfehlung kriegt. Also um dieses Wort Empfehlung auch einfach mal so in den Raum zu stellen. Und du meinst, das entfällt total?
Ich glaube, dass wer jetzt nicht in der Lage ist, sich als vertrauenswürdige Marke wirklich darzustellen, dass die nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft ein Problem haben werden. Und die Frage ist, schaffen es große Tanker wie, also ohne Bashing, ne? Ich versuche einfach nur ein paar jetzt aus dem Hut zu zaubern. Ja, also wie ein Bosch, wie ein SAP. Mit ihren ganzen behördartigen Strukturen, mit dieser unfassbaren Komplexität, die sie aufgebaut haben, dem standzuhalten, dass das, dass ein Verständnis von Marke einfach komplett anders wird. Und ich glaube, du brauchst Gesichter, du brauchst, oder was heißt jetzt, dann wollen alle Personal Branding machen, das will ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, es braucht einfach vertrauensbildende Maßnahmen. So, dass hier, wir sind da, wir wissen, was wir tun, ne, wir stehen hier und wir denken für euch, wir denken mit euch, so. Das sind so, ich habe hier, ich zeig dir das mal, das ist ein kleines Markenopfer, ja. Ich bin großer Fan von Eiweißprodukten, schon immer gewesen, ja, das liegt ein bisschen an meiner Historie auch
Erklär mal
und
kurz für die Leute, die jetzt nur akustisch zuhören, was du gerade hochgehalten hast.
ich habe jetzt von der Firma Mohr, ja, ein Matcha-Eis-Coffee-Latte hochgehalten. absolutes Opfer, ja, es sei mir gegönnt.
Sorry.
Und ich war, aber das ist ein ganz schönes Beispiel, ich war jahrelang ESN-Fan, das ist eine sehr etablierte Marke, eine sehr stabile Marke, eine sehr gute Marke, wie ich finde. Und plötzlich kam Mohr um die Ecke als kleines Start-up, ja, die einfach vertrauensbildende Maßnahmen, die mich angesprochen haben, konsequent umsetzen und für mich ist es überhaupt keine Frage, dann zu wechseln. Und gerade im, und das ist vielleicht auch nochmal ein schönes Beispiel, gerade der Bereich, der ja, wo man sagt, naja, einmal ESN, immer ESN, man ist so ein bisschen, man nimmt die Produkte, die man gewohnt ist, ja, ich würde nicht mehr tauschen wollen. Und warum? Weil die einfach für mich ein be besseres Verständnis transportieren konnten, wer sie als Marke sind. Also sie haben mir eine klare Richtung gegeben, so der sind wir hier in diesem durchaus hart umkämpften Markt. So, das haben die, finde ich, gut gemacht, sehr gut gemacht.
Aber es ist nur normal, dass das irgendwie, also klar, also früher haben Menschen Marken sicherlich dauerhaft gefolgt, weil es auch weniger Marken gab. Aber ich sehe es jetzt eigentlich auch mehr so, dass ich schon eigentlich mehr Ziel erreicht habe, wenn du jetzt meinetwegen einer Marke ein Jahr folgst und danach die Marke jetzt nicht mehr so die Love Brand ist, sondern dann im Hinterkopf drin ist. Also du weißt ja um die Marke noch, weil du einfach ein Jahr meinetwegen das intensiv genutzt hast oder länger. Und dann wechselst du die Marke nochmal. Klar, weil die USPs sich vielleicht auch verändern vor dem Produkt, aber auch vielleicht deine Position sich verändert hat. Da kann ja eine Marke wenig irgendwie machen. Aber geht es nicht eigentlich nur darum, diesen Moment der Begleitung irgendwie möglichst lang zu erhalten, dass du jetzt meinetwegen jetzt mit dem, was du gerade hochgehalten hast, irgendwie ja, meinetwegen ein Jahr verbringst, bevor die nächste Marke wieder kommst, du aber die andere Marke in Erinnerung hast und dann immer noch wüsstest, wenn die nochmal wieder ein USP haben, ey, da war ich ja schon mal, gibt mir auch ein vertrautes Gefühl.
Ich glaube, an der Stelle müssen wir gemeinschaftlich zusammenwachsen. Das meinte ich vorhin mit diesem Silo-Denken. Du kannst Marke nicht als oder auch Vertrieb oder Produktentwicklung nicht als Silo denken. Das funktioniert einfach, wird auf Dauer nicht funktionieren. Du kannst als großer Tanker von ERP, CRM-Systemen, wo die Leute Millionen durchladen, ja, die Kunden, kannst du nicht einfach ein mega geiles Image haben in Bezug auf deine Brand, aber am Ende im Produkt versagen, so dass du sagst, krass, seitdem wir das haben, ey, bei uns funktioniert gar nichts. Jeder macht, was er will. Eine nutzen es, die anderen nicht. Und irgendwie meckern alle. So. Und das sind ja die Punkte, wo man denkt, okay, haben wir hier den Return of Invest tatsächlich geschafft? Also können wir es uns doch leisten, dass jemand, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, Save My Ass kauft, um am Ende die Prozesse noch komplizierter, noch komplexer zu machen, so dass, wenn ich das mal scharf durchleuchte, überhaupt keinen Return of Invest habe, sondern wir müssen mehr Zeit verbringen, weil wir Mitarbeiter einfangen müssen, weil wir kompliziertere Prozesse da irgendwie anklicken müssen und weiß der Geier was. Oder weil wir unsere Prozesse an eine Software anpassen müssen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja? Also, und ich glaube, da werden wir wirklich neue Markenverständnisse bekommen, dass zum Beispiel ein ein Softwarehersteller, der verstanden hat, ich muss gar nicht High Price sein. Was ich erstmal machen muss, ist tatsächlich die Möglichkeit, dass die Leute unsere Software an ihre Prozesse anpassen kann. So, mit Drag and Drop, keine Ahnung, vollkommen Wumpe, ja. Also, und das sind ja Werte, wo du sagst, ah, das gibt mir Sicherheit, das ist okay. Wer will denn heute noch Unruhe in seinem Unternehmen haben, durch die Implementierung einer Software, die alles nur noch verkompliziert, ja? Und ich glaube,
Aber heißt
da
es nicht
do, do,
irgendwie, also wir haben uns jetzt über Marco unterhalten, bin ich völlig bei dir und ich finde die Perspektive auch super spannend, weil ich glaube, das ist eine so eine Front im klassischen Sinne, wo sich in Zukunft Marketing und Sales und vielleicht Unternehmertum grundsätzlich neu aufstellen müssen. Aber jetzt hast du so oft auch das Produkt erwähnt, ne? Also ist es nicht vielleicht auch die Zeit, wo man sich eben nicht darauf aus, also nehmen wir mal Marke raus, Marke ist eine Sache, die ist entweder gewachsen oder die baue ich, aber ich glaube, wenn ich jetzt einfach auch deinen Worten höre, dass viele ja mit dem Produkt im Endeffekt strugglen. Entweder weil sie ein Produkt an Markt bringen, neu, was entweder den Vorstellungen entspricht und das Leben wirklich leichter macht, oder ich diese Botschaft zumindest transportieren kann. Und bei den großen Konzernen, die du gerade auch erwähnt hast, ist es ja mehr, dass die Industrien sich auch total verändern. Also das Produktangebot, wenn ich jetzt mir die Automobilindustrie angucke, verändert sich halt total. Und da probieren, habe ich zumindest das Gefühl, probieren die Marken natürlich über Marketing und Sales die alte Welt noch zu erhalten, müssten aber eigentlich an die Produktwelt ran, um die dann neu zu vermarkten, weil da eigentlich der neue Benefit drin steht. Nämlich das so richtig wahr? Deckt sich das mit deinen Wahrnehmungen?
Ich weiß nicht, ob man das grundsätzlich jetzt für alle Unternehmen so sagen kann, aber ich würde sagen, ja, das, was du sagst, ist richtig. Und ich mache mal jetzt einen ganzen pragmatischen Blick hinter die Kulissen.
Liebe ich. Pragmatismus ist super.
Ich glaube, dass es viel bekloppter ist, als wir uns das denken. Wir sprechen da so einfach drüber. Aber die Wahrheit ist ja, wenn du in einem Unternehmen bist, sind die Strukturen und das, was die schon immer so tun, so unfassbar komplex. Also das kann sich überhaupt keiner vorstellen, der das nicht einmal erlebt hat, dass du so etwas wie, wir setzen uns mal zusammen und was weiß ich von mir aus, bucht euch irgendwie 3 Tage in eine Waldhütte ein und macht mal Strategie. Das klingt alles immer so schön, aber am Ende, du kannst dir gar nicht vorstellen, was da für ein Wahnsinn dran hängt. Ja? Also ich geb dir mal ein ganz banales Beispiel, wirklich. Und dann kann man sich das vielleicht mal vorstellen, wie das dann am Ende ist. Ich hatte einen Kunden, den möchte ich jetzt nicht nennen, einer der größten Software- und ERP, CRM-Systeme, ja, die haben angefragt, sag mal, wir wollen die Handraiser, also die von sich aus bei uns anrufen, ne? Die Rate wollen wir verdoppeln. Die ist so unfassbar niedrig, aber das sind für uns die besten Kunden. Dann habe ich, dämlich wie ich bin, ne, gesagt, ja,
Ist
klar, aber
jetzt
ich
auch nur eine Übungsannahme, bist natürlich nicht dämlich.
lass mich mal mit den Verantwortlichen sprechen. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, hatte ich 12 verschiedene Verantwortliche. Jeder von denen, und das ist jetzt nicht untertrieben und auch nicht gelogen, haben mir ein Minimum an PowerPoints im Anschluss zugeschickt, zwischen 80 und 120 Seiten. Die haben intern noch eine eigene Sprache entwickelt. Das heißt, ich habe keine einzige PowerPoint ernsthaft, das kann ich ja jetzt sagen, ja, es ist schon eine Weile her, ansatzweise verstanden. Ich habe es nicht gerafft. Ich hab gedacht, krass, wie komplex ist denn das hier? Ich glaube, ich kriege den Job gar nicht hin. Ja, ich bin da nicht die Richtige für. Da muss jemand hin, der da deutlich erfahrener ist und besser ist. Und ich habe mir echt einen Kopf gemacht. Und irgendwann habe ich mal gedacht, so durchatmen. Alles Menschen. Ja, die wollen, dass Leute von sich aus anrufen und dass sich das verdoppelt. Ne? So, das kann doch nicht so schwer sein. So, hab einfach mal, bin einen Schritt zurückgegangen und habe gedacht, so, jetzt gucke ich mir erstmal die Webseite an. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, okay, dann habe ich den Typen angerufen, ich sage, du, wir machen's. Und ich sage, ich kriege die Conversion Rate nicht nur verdoppelt, ich sage, ich kriege die auf 100%. So, dann sagt er, was? Ich sage, ja, kriegen wir hin, kein Problem. So, und weißt du, was die Lösung war? Die ist so bescheuert. Pack einfach deine Kack-Telefonnummer auf die Webseite. Dann können die Leute dich auch anrufen. Und dann denke ich, du kannst doch nicht einen überbezahlten Berater, ja, dafür reinholen, um festzustellen, dass bei euch auf der Webseite eine Telefonnummer fehlt. Das gibt's doch gar nicht. Es kann auch.
Ja, die Frage ist, ob er denn überbezahlt ist. Ich würde mir dann immer die Frage stellen, irgendwie, wie hoch ist der Gesamtbetrag? Weil du hast ja diesen Impact gehabt und hast vielleicht, weiß ich nicht, einen Monatssatz gekriegt, weil das vielleicht gar nicht auffedert. Also,
da träumst du von. Ich kann das wirklich mit gutem Gewissen sagen, weil ich denke, Freunde, also das, ich freue mich über den Auftrag. Das war einer der bestbezahltesten Aufträge. Einfach nur, weil ich dachte, gut, das ist ja in einer Woche erledigt hier. Ne? Nein, ich glaube, wir waren über zwischen 3 und 6 Monaten auf dem Projekt, um wirklich eine Telefonnummer auf die Webseite zu kriegen. Finanziell gesehen einer der schönsten Aufträge, ja, kann ich ganz klar so sagen. Aber jetzt mal rein sachlich gesehen, Freunde, also dafür hättet ihr jetzt keinen Hansel von außen holen müssen. Das ist doch Quatsch. Also, und ehrlich gesagt, brauchst du dafür kein Fachwissen, um zu sehen, wenn du möchtest, dass sich jemand anruft, pack mal eine Telefonnummer hin. Das ist, also, da brauchst du auch keine Fachkraft für. Also, das ist.
Von wie vielen Mitarbeitern reden wir da in dem, bei dem Kunden, den du da hattest?
Die sind global, das sind schon mehrere tausend, ja.
Ist er? Und so. Was ich mir immer so denke, ist, ich bin ja nur in einem KMU-Bereich auch so unterwegs, aber ich glaube, ich bin irgendwie reflektiert genug, um einschätzen zu können, dass die meisten Großen, und ich habe ja 27 Jahre hier auch in der Berliner Behörde gearbeitet, die funktioniert ja nach ähnlichen Mustern vielleicht noch ein bisschen träger als vielleicht so ein Unternehmen.
Mhm.
Was alle begleitet, ist ja, dass ab einer gewissen Größe diese Strukturen identisch sind. Diese Trägheit ist ja, Wahnsinn. Also ich habe weniger Konzerne gefunden, die agil agieren, sondern vielmehr, die genau so nach diesem Muster agieren. Ist das auch deine Erfahrung oder ist das jetzt
total
nur meine Plattitüde?
Total. Und da hast
das
du
heißt, wie brechen wir das dann auf? Das wäre ja so die Frage. Ist es überhaupt ab einer gewissen Größe möglich, diesen Wasserkopf und diesen Prozess, den wir ja so verfluchen, überhaupt nicht aufbauen zu können? Oder gehört der einfach dazu? Und man muss dann einfach so viel Marge im Produkt haben, dass man diesen ganzen Wasserkopf irgendwie tragen kann?
Das Problem ist, diesen Wasserkopf, du wirst ihn ja nicht einfach los. Und du kannst jetzt nicht einfach sagen, ab heute arbeiten wir alle agil. Das ist ja schon teilweise probiert worden. Wenn man auch da mal ein bisschen tiefer reinguckt, sieht man, okay, da ist Agilität unterm Deckmantel der Struktur. Also es läuft genauso Banane, ja. Also da ist irgendwie gar nichts mit gewonnen. Dann hat man so das Gefühl, die Leute sind beschäftigt, ja, aber entwickeln tut sich da gar nichts. Ne? Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das wird mit Sicherheit auch Unternehmen geben, wo es wunderbar funktioniert. Ich glaube, du kriegst das Ding nicht mehr eingefangen. Das ist meine ernsthafte Überzeugung. Nicht vom theoretischen Hintergrund, sondern tatsächlich aus der Praxis heraus. Und das ist etwas, was schon viel früher anfängt, weil wir irgendwann gelernt haben, wie Prozesse aufgebaut sein müssen. Ja, also es gibt ja ganz schlaue Studiengänge und Fachbücher zum Thema Prozessmanagement. Und ich weiß nicht, wer mir das mal gesagt hat. Ich glaube, es war André Morris, der sagte, das kommt aus Zeiten der Bundeswehr tatsächlich. Ich habe das nie überprüft, aber die Logik erscheint mir sehr, sehr nah. Und er sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. So. Und das empfinde ich halt auch so. Weil in der Theorie funktionieren die Prozesse wunderbar. Und das mag beim Bund funktionieren. Ja, ich war jetzt nie beim Bund und mein Mann auch nicht. Ich kann da nur aus der Vorstellung sprechen. Wenn du sagst, geh rechts rum, geht man halt rechts rum. So, da gibt's halt wenig Diskussionsspielraum. So funktionieren aber Unternehmen nicht. Das heißt, du kannst die Prozesse noch so schön planen. Und du hast selber Mitarbeiter, ja? Das weißt du doch. Du kannst es noch so schön planen. Das sind die Leute, die es umsetzen. Und je mehr Leute du hast, desto schwieriger wird es teilweise, weil A mit B nicht so richtig zurechtkommt oder C nicht einverstanden ist oder D gar keine Informationen so richtig mitkriegt oder der eine dem anderen noch eins auswischen muss oder was auch immer oder weil irgendwer nicht bedacht hat, dass, was weiß ich, die Software dafür nicht funktioniert. Keine Ahnung. Das sind ja alles Theoriekonstrukte, dieses Prozessmanagement, was in der Praxis so nicht funktioniert. Und das fällt uns auf die Füße, kontinuierlich.
Reklame.
Hallo meine Lieben, hier ein kleiner werblicher Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, veranstalten wir ja einmal im Jahr die Campix als großes Main-Event von unserer Plattform Campix. Der Fokus, der sich die letzten Jahre ja sehr stark auf die Verbindung zwischen SEO und Content-Marketing gelegt hat, verschiebt sich jetzt ein bisschen. Also SEO und Content-Marketing sind immer noch Teil davon, aber ein großer Schwerpunkt geht in Richtung SEO und Markenaufbau. Weil ich persönlich glaube, dass die Marke, die in Anführungsstrichen Endlösung ist, von dem, was wir in SEO gerade durchmachen. Also wir fokussieren uns unglaublich stark im nächsten Jahr auf das Thema SEO in Kombination mit Markenaufbau und den Möglichkeiten. Natürlich wird aber auch AI nicht zu kurz kommen. Natürlich wird Plattform-SEO nicht zu kurz kommen und auch Tech-SEO wird Bestandteil sein. Aber immer unter diesem großen Blickwinkel von, wie kann ich denn Markensignale und Real EAT wirklich spielen, um SEO zu befeuern. Wenn sich das für dich spannend anhört, dann überleg doch einfach mal, ob du dir nicht ein Ticket holst für das Event, das am 18. und 19. Juni in Berlin stattfinden wird. Ich würde mich freuen und wenn du da noch Fragen zu hast, dann melde dich einfach bei mir. Sonst sehen wir uns hoffentlich im kommenden Jahr, 18. und 19. Juni in Berlin. In diesem Sinne, tschüss.
Reklame Ende.
Aber würde es nicht, wenn wir einfach von Überforderung ausgehen und dass dieses System irgendwie sich am Limit bewegt, wäre es nicht viel einfacher als so eine Reaktion, für mich zumindest, wenn man erstmal schon mal anfängt, und da bin ich auch noch in der Selbstverwirklichung, anzuerkennen, dass diese Prozesse so sind, erstmal einen Strich drunter macht und sagt, okay,
geht nicht anders.
Das ist so. Weil ich kenne halt unglaublich viele Berater, die so sind wie ich, die in so ein Unternehmen kommen und total, und da nehme ich mich nicht aus, ich war auch lange Zeit so, total euphorisch in die Unternehmen kommen und ihr müsst so und ihr müsst so und ihr müsst so, und das hält total falsch, weil die können ja sich gar nicht bewegen oder die können sich die bewegen sich anders als so ein normales KMU-Unternehmen. Und diese Schwelle einfach zu haben, zu verstehen, okay, die können sich nur in einem gewissen Rahmen bewegen und den muss ich bedienen, das schafft ja auch schon eine gewisse Form der Entlastung, oder?
Voll. Und ich glaube, was eine gute Idee ist, ist vielleicht auch bestimmte Themen smart auszulagern. Ja, und zwar ganz bewusst. Einfach um diesen ganzen Entscheidungsapparat so ein bisschen mal zu beruhigen. Ja, das könnte zum Beispiel sowas sein. Mittelstand, ja, ist ja auch mein favorisierter Bereich. Die wissen alle, die sind ja unfassbar stark in Sachen Kundenzentrierung, Stabilität, ja, das ist ja so deren Basement, so. Die sind ja so, ja, sehr bodenständig, fast schon konservativ, wie du sagst, ja, ohne das jetzt im Negativen zu meinen, sondern eher im Positiven. Das heißt, wenn du sagst, du kommst um 10, dann bist du um 10 da und nicht wie in einem Konzern, wo du noch diskutierst, wäre nicht 10:02 besser und über welches Jahr reden wir überhaupt, ne, so. Die haben aber bestimmte Defizite im Sinne von, können wir es uns leisten, in etwas zu investieren, von dem wir unsicher sind, dass es funktioniert, wie zum Beispiel der Bereich E-Commerce, ja, oder Bereich Digitalisierung oder der Bereich KI, macht ja keine, ist ja vollkommen egal. Und wie kann man da das Risiko jetzt auch als Externer zum Beispiel für die reduzieren? Das ist ja die große Frage, ja. Also wie kannst du ein Geschäftsmodell mit denen vielleicht sogar zusammen entwickeln, wo du sagst, okay, hier hast du kein Risiko, ja, du brauchst hier nicht in den Pre-Invest gehen. Und ich glaube, da geht's auch immer mehr für Thema Dienstleister hin und auch für Unternehmen, dieses große Ganze wieder entweder komplett einschrumpfen zu lassen, das ist ja meistens der erste Schluck, auf der ja auch passiert, ne, erstmal Kündigungswellen und so weiter und so fort, aber muss ja vielleicht gar nicht sein, vielleicht macht man ja auch, denkt man einfach bestimmte Geschäftsmodelle auch einfach nochmal neu, so. Also ich habe einen guten Bekannten, der macht ein ähnliches Modell gerade jetzt im E-Commerce, finde ich unfassbar clever, ja, dass er sagt, okay, ihr habt keine Ahnung vom E-Commerce, ich aber, was hältst du davon, wenn ich die Firma gründe mit unter eurer Flagge, ja, und wir ziehen parallel E-Commerce hoch und machen das einfach übergabefertig, und dann denke ich so, ja, genau so, also das Unternehmen hat einfach null Risiko. Ja, das trägt er, weil er sich auskennt damit, weil er genau weiß, wie funktioniert jetzt hier das Ganze, welche Hebel muss ich machen, damit es wirklich einen Return of Invest hat und auch nochmal, danach nochmal ans Plus geht. Das weiß der einfach, da vertraut er darauf. Und das finde ich einfach ziemlich smart, weil ich glaube, Vertrauen ist eine Währung, die, wir sprachen über, was ist in 10 Jahren, das wird die absolute Währung sein. Also ist sie aus meiner Sicht jetzt schon, aber wir müssen vertrauensbildende Maßnahmen wirklich in jeden Bereich reinkippen. Sowohl für Kunden als auch für Geschäftspartner. Ist es nicht viel einfacher?
Also ich meine, wenn ich mir jetzt die Story anhöre, die du gerade geschildert hast, dann ist es ja für das Unternehmen, was das nachher beauftragt oder im Endeffekt kauft bei euch, doch irgendwie wieder ein Vorinvest, weil ihr macht das auch nicht einfach umsonst, sondern ihr müsst dann in euch investieren. Und denn, ich meine, ich komme aus dem Marketing, aber diese Wurst hochzuhalten, zu sagen, ja, der weiß schon, wovon er spricht, obwohl die Geschäftsfelder sich ja im Mikromanagement total voneinander unterscheiden. Also toll. Wenn ich was gelernt habe in den letzten 25 Jahren, dann ist ja, dass es für fast nichts eine Blaupause da draußen gibt, weil du in jedem Fall, selbst wenn das Geschäftsmodell identisch sein würde, die Geschäftsmodelle in der Regel auf dem Zeitstrahl zu anderen Momenten an anderen Orten stattfinden und mit anderen Personen stattfinden und dadurch sich die Sachen total organisch vielleicht anders entwickeln können. Das heißt, am Ende ist es nicht vielleicht so einfach, dass es nur, weil du die Verhaltensökonomin bist, vielleicht nur auch in großen Teilen um Vermittlung von diesem suggestierten Fachverstand geht, aber am Ende doch nur um Sympathie und Antipathie?
Das sowieso. Aber ehrlich gesagt, welches Risiko
hättest... Aber dann ist doch die Antwort noch einfacher, als wir es uns eigentlich vorstellen.
Ja,
oder?
Aber also wenn du jetzt
nicht
zum Beispiel,
so greifbar, aber...
Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ist ja jetzt nicht der Fall, aber wenn du jetzt sagst, irgendwie, Katharina, ich habe null Ahnung vom E-Commerce, aber ich habe irgendwie gehört, damit kriege ich meine Verkäufe irgendwie in den Griff und ich habe hier irgendwie, was weiß ich, ich muss hier digital was machen und ich sage zu dir, pass mal auf, wir machen jetzt hier einen Deal, du sagst mir alles zu deinem Brand Guideline und so weiter, Do's and Don'ts, ja. Ich gründe für dich eine Firma, ich ziehe das für dich hoch, ja. Du kannst von mir aus auch in der Zeit schon profitieren, was weiß ich, mit Shares oder was auch immer, ja. Und wenn das Ding stabil ist und du siehst, ne, bam, das läuft hoch, dann kaufst du mir die ganze Reise einfach ab und fertig, weil du weißt, den Invest, den du machst, da hast du die Sicherheit, dass das hochgeht, weil ich übergebe dir nicht nur deinen komischen Online-Shop, ja, sondern ich übergebe dir die ganzen Prozesse und alles mit, ja, wie das Ganze zu funktionieren hat. Ich glaube, dass das eine absolute Risikoreduktion ist und dass das deutlich überschaubarer ist. Weil was wir haben, und das ist nicht zu unterschätzen, ist beim Bereich Digitalisierung, und da schließe ich jetzt mal das Marketing mit ein, ganz viel von dem, was da passiert, rafft doch überhaupt gar keiner, ja? Also das Marketing hat macht ja richtig was, ja? Waren ja auch einer mit der ersten im Bereich Digitalisierung, die sich da mit ihrem Berufszweig da mit implementiert haben. Aber es hat von den Unternehmen, von den Entscheidern doch kaum einer geschnallt, was da eigentlich passiert. Also es war ja auch so ein bisschen wie so eine Blackbox, ne? So SEO als Beispiel. Wie funktioniert das? Brauche ich das? Also ist ja bis heute Thema.
Jetzt noch mehr vielleicht ein Thema und vielleicht komme ich auch genau deswegen zu diesem Punkt, zu sagen, ja, sind die alle diese Versprechungen, die wir gemacht haben, überhaupt noch zeitgemäß? Vor allen Dingen dieses Versprechen, du kannst weniger Geld ausgeben, aber du hättest vorhin so eine Formulierung drin von, du musst gar kein Risiko gehen. Und ich glaube, da hört sich schon wieder so politisch an. So genau so wären jetzt Wahlen entschieden, weil die Leute die Wahrheit nicht sagen wollen. Wenn natürlich musst du was investieren. Ich meine, wir sind beide irgendwie selbstständig, haben gegründet. Klar. Egal, ob wir jetzt irgendwie aus dem eigenen Verdienst gewachsen sind über die Zeit oder zur Bank rennen mussten, um Kredite aufzunehmen. Wir mussten schon irgendwie einen Vorinvest, entweder an Zeit oder an Geld leisten, um uns in einen Markt reinzuarbeiten. Das heißt, diese Annahme, die ist doch schon wichtig. Die muss man doch Märkte erobern. Und da muss ich dann auch auf wie ein VW. Ich meine, die sagen, sie nehmen 2 Milliarden in die Hand, um ihren Konzern umzubauen. Natürlich sind das Vorinvests, die nicht refinanziert sind, weil sie an ein Geschäftsmodell in der Zukunft glauben. Und das ist ja bei dem, was du gerade geschildert hast, genauso. Wenn jetzt E-Commerce eine Lösung sein könnte, dann ist der Weg, den du beschrieben hast, vielleicht kosteneffizienter, als wenn sie selbst sich da die Hörner abstoßen müssten und lernen müssen, mit viel Geld Einsatz zu bringen. Aber wird da nicht viel zu fair mit Nebelkerzen gearbeitet und mit Unehrlichkeit vielleicht?
Eben nicht. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Und vielleicht habe ich mich da auch noch nicht gut ausgedrückt. Ich habe ja gesagt, wenn das eine Extrem kommt, kommt das andere zu kurz und das andere muss nach oben. Ja, so, was wir gehabt haben, wir haben arschvoll Nebelkerzen gehabt. Ja, keiner wusste, was ist eigentlich hier der Return of Invest. Ja, und ich kann dir zahlreiche Beispiele geben. Ich habe für eine große Agentur, ja, für Branding und Marketing, ja, die haben irgendwie für einen Kunden, und da ging es echt um richtig Kohle, Aufträge gehabt zum Thema Lead-Generierung. Und die haben gesagt, ich möchte, dass du da einmal drüber guckst, ja, unsere Abschlüsse einmal sauber darstellst und dass wir dann über den Pitch sprechen fürs Jahresgespräch, dass wir dann weiter da drin sind. Da gucke ich mir das an und habe gedacht so, hä? ruft dann nochmal an und ich sage, euer Job war Lead-Generierung? Ja, ja, genau. Und ich sage, aber was mir jetzt fehlt, sind die Zahlen der Leads, die passiert sind. Ne? Also sehr, die Logik, da war ganz viel drumherum. Ja? Extrem viel drumherum, was die alles gemacht haben. Aber das Entscheidende, Leads und Cost per Lead und was hat das dann Umsatz? Null. Gibt es nicht, Marco. Es gab es nicht. Und das musst du dir mal vorstellen. Und die haben den Pitch gewonnen, ja. Und dann frage ich mich, krass, also das, und das fällt halt jetzt auf. Das heißt, du rechnest unfassbar viel Geld ab und das kann für den Mittelstand was anderes sein als für ein kleines Unternehmen, als für einen Konzern. Keine Frage. Aber du rufst Budgets auf und am Ende ist ganz häufig auch das Ergebnis nicht so, dass man sagt, okay, das ist genau das, was ich wollte. Und das ist vielleicht auch mehr als erwartet und das kommt irgendwie hin. Und das dreht sich um. Und ich glaube, wir kommen aus einer Zeit und sind vielleicht immer noch drin, wo man sagt, du gibst mir jetzt Kohle und ich mache was dafür. So, und das Ergebnis kann gut sein, es kann aber auch schlecht sein, es kann auch einfach nur gut riechen, keine Ahnung, ja. Und jetzt glaube ich, wäre der nächste logische Schluss einfach, okay, du lieferst erstmal, ja, und zeigst erstmal, damit ich Vertrauen habe, dass das, was du machst, wirklich für mich tatsächlich relevant ist. Und ich glaube, dieser Punkt, dieses Pre-Invest in das Vertrauen, ich glaube, der wird entscheidend sein, damit die Unternehmen auch bereit sind, und das ist auch eine faire Sache, finde ich, da auch Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, ich habe es verstanden.
Mhm. Stell mir jetzt gerade so vor, wie das für den Bereich SEO so ablaufen könnte. Finde ich jetzt gar keinen Weg, wo die Branche sich erhalten könnte.
Am Ende habe ich zu wenig Ahnung von der von eurer
Das hängt halt unglaublich viele Sachen auch zusammen. Ne? Das ist so, ich habe jetzt gerade in der KI-Veränderung natürlich auch gerade für den Bereich Suchmaschinenoptimierung, habe ich natürlich für mich das Problem, dass jetzt das so ein bisschen umdefiniert wird. Vorher haben wir irgendwie mit Klicks und Traffic gearbeitet, was für viele ja so ein tragendes Geschäftsmodell war und auch gut verkaufbar war, weil es als KPI einfach getaugt hat für viele Geschäftsmodelle. Und jetzt sind einfach mal im Schnitt 60% durch die KI-Antworten weggebrochen und man muss sich jetzt natürlich neu orientieren. Und jetzt kommt ja genau die Antwort, die du ja auch so tituliert hast von, wir sind jetzt mehr in der Markenbildung unterwegs. Also sehe es eher so wie eine Plakatwerbung. Na gut, okay, wir sind die KPIs von der Plakatwerbung. Ja, ich weiß es nicht. Ich muss mich einfach mal mit irgendwie Plakatierern mal auseinandersetzen, was wirklich so meine Denkrichtung ist. Aber die KPIs, die früher da waren, die stimmen halt überhaupt gar nicht mehr. Und ich gebe dir ja total recht. Also natürlich werden die Leute eher danach fragen. Wobei ich auch nicht glaube, dass sich das so umdrehen wird, dass das Vorinvest total extern liegt und die Firmen gar kein Risiko mehr gehen und dir hinterher das Risiko im Glücksfall abkaufen. Das glaube ich das also so auch nicht.
Nein, das glaube ich jetzt auch nicht. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber es ist, was du sagst, weil, weißt du, ich glaube, es würde dem SEO, GEO, was immer da auch gemacht wird, ja, ich glaube, es würde einfach gut tun, sich einfach mal Perspektiven von anderen anzuhören und zu gucken, ist es wirklich hilfreich, das, was wir gerade machen? Fehlt uns da vielleicht ein Bereich? Kann ich vielleicht anderen mit meiner Expertise helfen und hilft mir vielleicht irgendwas anderes? Also dieses Gemeinschaftliche. Und du hast vorhin gesagt, ja, irgendwie bist du bei uns mit einem Fuß drin, aber dann irgendwie auch nicht. Und das ist genau der Punkt, Marco. Das ist sehr, ich erlebe das. Ich glaube, ich bin das erste Mal.
Ich habe es aber als Vorteil tituliert, bitte, ja? Möchte ich nochmal bemerken.
Na, ich habe mir da schon viel Gedanken drüber gemacht, dass ich denke so, krass, in meiner Welt, glaube ich, habe ich ein wichtiges Thema so mit zum Tisch gebracht. So. Aber sagt wahrscheinlich jeder sowieso von sich. Aber irgendwie dieses, dass der Funke so überspringt, dass die Leute sagen, ah ja, krass, das ist ja, es hilft ja total, ja. Und es ist ja nicht so, dass ich das nicht beweisen könnte. So, es gibt ja zahlreiche Dinger, wo wir das umgesetzt haben, erfolgreich, ja. Und ich glaube, es liegt aber genau daran, dass ich einfach aus einer anderen Welt eine Perspektive mitbringe, die, da steht man noch nicht. Und das ist jetzt kein reines Marketing-Thema, ne? Also das ist ja ein allgemeines Phänomen, dass man sagt so, dass die hat einfach keine Ahnung von SEO, die weiß gar nicht, wovon sie redet. so und das ist ja, bei uns ist das ja so und so. Und dann denke ich, oh ja, das ist so schade, weil wenn du mir kurz eine Minute zuhören würdest und ich stehe jetzt nur stellvertretend für 1000 andere, ja, dann würde dir vielleicht was auffallen, was mir auffällt und vielleicht kommen wir da gemeinschaftlich ein Stück zusammen. So. Und ich weiß noch, dass ich glaube, es ist jetzt 4 Jahre her bestimmt schon, da habe ich mal beim Tanda im Talk, da ging es um irgendein wildes Google-Update und ich schwör's dir, ich habe keine Ahnung von eurer tiefen Google-Update-Welt, ja, aber bei diesem Update war ich mir ziemlich sicher, dass ich gesagt habe, Markus, also ich gebe dir jetzt noch mal meine Brille, ja, aber das ist für mich sehr, sehr eindeutig, dass wir gehen weg von KPI, gehen hin zu Verhaltensdaten, also wie ist eine KPI entstanden und es geht um Wissen im Markt und nicht Wissen auf einer geownten Plattform wie Webseite oder Social Media, sondern da, also mit meiner Brille war das total ersichtlich, ne? Und Markus hat zugestimmt, wie ist er, der ist ja immer nett, ja.
Und war eine KI und, bestimmt, die ist auch immer nett.
Und im Talk selber habe ich so richtig gemerkt, es hat keiner verstanden, wovon ich rede. Ja, wir waren zu weit weg voneinander und das ist so schade, weil ich glaube, da könnte man echt so krass voneinander profitieren. Und jetzt denke ich so, ah ja, guck mal, und jetzt sieht man's, ja. Mit meiner Brille sehe ich, was damit bezweckt wurde, ja, warum das Sinn gemacht hat, die Messung im gesamten Kontext Internet, ja. Oder auch teilweise mit Offline-Touchpoints, ja. Das, ja, sieht man ja jetzt, wie KI auch agiert oder wie das eingesetzt wird. Ja, da geht's ja nicht um einzelne Webseiten, sondern sehr speziell um kontextuale Dinge, ja. Und ich glaube, dass da waren schon die ersten Anzeichen, dass unterschiedliche, wie sagt man, Abteilungen zusammenrücken müssen, unterschiedliche Perspektiven zusammen ein Ganzes ergeben müssen und gemeinschaftlich an einem Punkt arbeiten müssen. So.
Also ich glaube, das ist auch die Zukunft, würde ich mal sagen, weil du hast ja genau das jetzt mit Markus beschrieben, was hier auch stattfindet aktuell und wo die Schwierigkeiten sind. Also das, was du vorhin von den Konzernen geschildert hast, ist ja jetzt euer Talk gewesen. Also da sind zwei Welten, die irgendwie aufeinander prallen. Jeder denkt in seiner Welt und jeder denkt, dass seine Welt die coolste ist. Aber vielleicht ist die zusammengesetzte Welt die coolste. Und ich bin mir da felsenfest sicher, dass genau diese zusammengesetzte Welt eher ein bisschen die Welt darstellt, als jetzt diese kleinen Silos. Aber es setzt natürlich Interesse voraus, ne? Und das glaube ich, ich weiß nicht, du als Verhaltensökonom, und ich reite das jetzt ab irgendwie, sind nicht Menschen so gepolt, dass sie so Besitzstandwahrung haben, also die Sachen, die irgendwie so da sind, die immer funktioniert haben, dass man die erstmal verteidigt, bevor man sich darauf einlässt, jetzt mit Katharina meinetwegen irgendwie einen Talk zu machen und zu gucken, wie die Sachen jetzt irgendwie zusammenpassen würden. Und wenn es so ist, wie kommt man da raus? Kommt man da überhaupt raus? Oder gibt es da Techniken, die Sachen, also diese Felder zusammenzuführen?
Das ist eine gute Frage. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, ja,
ich habe jetzt verstanden, Frage, glaube ich sogar.
Was du mir gesagt hast, ist aber absoluter Blödsinn. Ich habe verstanden, was du willst, ist aber Blödsinn, ja. Ist haltlos. So, dann.
Wie, dass die Felder zusammenkommen, ist Blödsinn?
So, warte. Ja, nee, irgendwas. Das, was ich dir jetzt erzählt habe, ja, so als Beispiel, da würdest du jetzt mir das Feedback geben. Nein, sehe ich anders, ist totaler Blödsinn. Dann ist ja die erste Reaktion von mir, ich kann jetzt wirklich nur von mir sprechen, dass ich sage, ah, stopp, Marco, ja. Da geht sofort eine Wand, ja. Und dann bestehe ich erstmal auf dem Eim. Und dann kämpfe ich da eine Weile für, ja. Und dann beruhige ich mich auch wieder und dann finden wir da bestimmt einen Weg zusammen, ja.
So aber bist du also.
Voll. Wenn du irgendwas von mir kritisierst, ich bin ganz freundlich nach außen und sage vielen Dank, ja. Ich denke drüber nach und innerlich habe ich schon alle Messer gezückt, ja. So. Ja klar, weil dann mein Stolz und alles natürlich auch verletzt ist, weil ich denke, oh Mann, ich habe mir da so viel Arbeit gemacht, ich habe da so viel Gedankenschmalz reingesteckt, ne, so viel Liebe. Und am Ende muss man aber so fair mit sich selber sein, dass man sagt, okay, ich denke nochmal drüber nach, was der Marco gesagt hat und scheiße, er hat recht, ich habe Grütze produziert und ehrlich gesagt, wenn ich mir angucke, wie die Resonanz im Markt ist, keine Ahnung, krass, ist es wirklich Grütze. So. Und dann aber wieder den Schritt auf dich zuzumachen und zu sagen, danke, ja, du hast mir gezeigt, dass ich Grütze gemacht habe, aber lass uns doch mal zusammen sprechen. Und am Ende, glaube ich, sind wir super einfach gestrickt, alle. Jeder möchte verstanden und gehört werden. So. Ich glaube, das ist ein Tenor. Mhm. Und ich glaube, wir würden uns gut daran tun, wenn wir einfach dem anderen konsequent die Möglichkeit geben, dass wir ihn hören und dass wir versuchen wollen, ihn zu verstehen. Und wenn das jeder machen würde, ja, dann, also ist aus meiner Sicht eine ganz banale Lösung. Dann kommt doch keiner zu kurz.
Also ich bin total bei dir. Ich glaube, dass ich das als Person auch ganz gut hinkriege, aber ich weiß genau, was du meinst. Und das hier jetzt nur, wenn sich Marco mit Katharina unterhalten würde, wenn wir beide von einem Kunden sitzen würden und beide würden wir jetzt irgendwie 4.000 Euro Tagessatz bekommen, dann sind die Bandagen ja noch ein bisschen härter, weil jeder ja seine Expertise irgendwie hochhalten will und jetzt nicht sagen will, okay, die 4.000 Euro, das ist jetzt Quatsch. Was aber auch immer bedeuten würde, dass du eben totalen Kokolores erzählt hast, was ja nie der Fall ist, würde ich jetzt mal annehmen. Sondern ich glaube, dass sich jeder seiner Position super Mühe gibt und es einfach nur dieses Talent geben muss, also dieses kleine, klitzekleine Talent, die Sachen zusammenzudenken. Weil nichts von dem, was du da dir ausgedacht hast, wird falsch sein und auch nichts von dem, was ich mir ausgedacht habe, wird hundertprozentig richtig sein. Und beide könnten ja verzahnt miteinander agieren. Das wäre doch eigentlich so die Zukunft. Dazu muss man aber... Ich glaube auch, ich sage es jetzt mal von der männlichen Seite, Cojones haben einfach in so einer Runde beim Kunden auch zu sagen, ja, stimmt, an die Perspektive habe ich noch gar nicht gedacht, will ich aber mal weiterdenken. Und ich sage, wenn man da offen mit umgeht und einfach gar nicht so die Mauer hochzieht, na gut, dann liegt es auch wieder an den Menschen beim Kunden, keine Frage. Aber dann ist schon ein bisschen was möglich und da gibt es auch Respekt vom Kunden. Andererseits gibt es aber auch natürlich, genau die Probleme wirst du auch kennen, dass du bei den Kunden richtig auf den Pudding haust und sagst, okay, hier mussten wir aber irgendwie uns ein bisschen bewegen oder noch nicht mal so arrogant, aber das Geschäftsmodell neu denken, also wirklich an den Core des Unternehmens rangehen, dass die dann total pissed sind irgendwie, wenn sie sagen, nö, also das ist jetzt genau, da kann der das gar nicht wissen, was wir alles wissen irgendwie. Produktverbesserung ist so ein Ding. Ich meine, wenn du dir Sache anguckst oder einfach im Zuge der Verbesserung mit der Kundenhotline redest oder mit den Mitarbeitern da redest, dann wird doch ziemlich schnell klar, wo eigentlich manchmal die Probleme in so einem Produkt sind. Und dann wollen die das irgendwie künstlich lösen, als also im Gegensatz dazu, das Produkt in dem Punkt, wo die Schwäche ist, zu verbessern. Die Option gibt es irgendwie gar nicht. Und da sind die total auch pisst, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, wie bringen wir die Felder zusammen? Wenn wir jetzt die Erkenntnis haben, da nochmal einen Strich drunter zu machen, dass eigentlich die Silos zusammenrücken müssten. Wie schaffen wir das?
Ich glaube,
Gamification, menschliche Erlebnisse, Nähe, Distanz, wo sind Probleme, wo sind Lösungen?
Ich glaube, du musst Menschen manchmal dazu zwingen, sich zuzuhören und Zeit miteinander zu verbringen. Und ich glaube, das ist einfach ganz klar, aus meiner Perspektive ist es Führungsaufgabe. Das heißt, zum einen muss ich natürlich dafür sorgen, und darauf bestehen, dass Menschen sich austauschen und muss auch vorgeben, pass auf, es geht hier um diesen Prozess, ja? So, und ich habe jeden Einzelnen von euch eingestellt, weil ihr gut in eurem Fach seid. Aber ich möchte, dass jeder am Ende des Meetings mir sagen kann, was der andere mit zum Tisch gebracht hat, was seine Themen sind. So, dass der Fokus erstmal konsequent auf den anderen geht. Wir sind immer so sehr stark mit dabei, zu sagen, ich. Ja, ich kann, ich habe, ich will. So, und es geht aber nicht um mich. So, sondern es geht immer um den Kunden. Und das ist genau das, was ich sage, was sich auch widerspiegelt im Außen übrigens. Wir ballern den Kunden zu. Ich weiß gar nicht, das ist doch Wahnsinn. Also mein E-Mail-Postfach ist voll mit irgendeiner Kacke von irgendwelchen Leuten. Ich werde zugespammt auf LinkedIn, Facebook, weiß der Geier, wo ich werde den ganzen Tag angeschrien. So, und was die alles Tolles machen. Und dann denke ich, who cares, Alter? Who cares? Also ich habe aus Versehen, habe ich jetzt eine Bewerbung, die tatsächlich auch funktioniert hat, rausgepickt und die habe ich fast weggeklickt, weil die fast untergegangen ist, von einer wertvollen Dozentin für uns, die wirklich richtig gut ist, die hätte ich fast weggeklickt, weil ich dachte, hier schon wieder so ein Kack. So. Und ich glaube, das muss stoppen. Und ich glaube, das ist auch eine Haltungsfrage, zu sagen, wollen wir als Unternehmen die Fischverkäufer auf dem Hamburger Fischmarkt sein, die ihre Kunden ständig irgendeinen Lachs um die Ohren hauen und sagen, hier 3 für 2, wollen wir das? Oder wollen wir vielleicht in Zeiten, wo es einfach laut und kacke ist, einfach die sein, die sagen, pass auf, ich bin interessiert daran, wie es dir geht, was dich bewegt und wir nehmen uns Zeit für dich. So, hier ist der Anlaufpunkt. Und das ist unsere DNA. So gehen wir mit Kunden um, so gehen wir mit Produkten um, so gehen wir mit Mitarbeitern um, so wollen wir unsere Kommunikation haben und das wirklich mal runterbrechen. Weil, was nützen dir irgendwelche schönen Regeln, wie nennt man das, Leitfäden für Leuchttürme für Unternehmen? Wir sind kundenzentriert, bla bla bla, wie nennt man das, Leitlinien?
Ja, ja. Manche nennen es auch Isolorm irgendwie.
Genau, weißt du, was nützt es, wenn das am Ende nicht bedeutet, dass das sich in Handlungen auswirkt? Und ich glaube, da müssen wir auch hin. Also Worte sind alles toll, aber das weißt du selber. Also wie viele Leute liken irgendwas, aber ob sie dann letztendlich kaufen, also zur Tat kommen, das sind zwei Welten. So, also wir müssen uns auf Taten fokussieren, auf Ergebnisse fokussieren. So, und dafür sorgen, dass Mitarbeiter eben sich zuhören. Und wenn das erstmal dazu so funktioniert, dass wir eine Krücke brauchen, dass wir sagen, okay, es gibt jetzt eine Meetingstruktur, die läuft jetzt genau so, ja, bis die Leute sich dran gewöhnt haben und das wirklich in Fleisch und Blut und übergeht, dann ist es halt so. Und wenn es dafür bedeutet, dass wir im Recruiting sagen, du pass mal auf, lieber einen schlechten Mitarbeiter, der nicht zu uns passt, als gar keinen, das lassen wir jetzt mal, ja, sondern das sind unsere Kriterien, ne? Nachdem wir jetzt mal gucken wollen. Das bedeutet natürlich eine Transformation eines kompletten Unternehmens. Aber ich bin Idealistin durch und durch. Ich bin Optimistin durch und durch. Wirklich? Das finde ich tatsächlich. Ich glaube, dass man sowas hinkriegen könnte. So.
Ja, ich weiß nicht, ob das am Ende geht. Ich habe irgendwann mal wie einfach mal vorgestellt, habe mit jemand darüber diskutiert, wenn ich Bundesbildungsminister wäre und das Schulsystem umbauen wollen würde. Ich glaube, hatten wir hier auch nochmal bei der OMT drüber gesprochen. Dann kann er eine Menge Ideen haben, aber die Menschen, mit denen ich da arbeiten muss, die ganzen Lehrer, die alle irgendwie natürlich auch demografisch irgendwie geprägt sind, die verändern sich ja überhaupt gar nicht. Oder die verändern sich zumindest sehr langsam und auch nur, wenn die merken, der oben da was erzählt, der meint er wirklich ernst und hat nicht jede Woche ein anderes Thema am Start.
Du sprichst jetzt einen Punkt an, meine Tochter ist auf so einer Schule, ja?
Genau auf der.
Genau auf der, exakt auf dieser Schule. Und zwar ist es eine demokratische freie Schule, ja, wo wir sehr viel gehadert haben und auch sehr viel Druck bekommen haben. Ich komme aus einem klassischen Akademikerhaushalt, ja, so. Klar, aber wenn ich heute mein Kind angucke und auch diese ganzen Jahre, die sie jetzt in dieser Schule ist, das miterlebe, dann denke ich, oh krass, also was passiert eigentlich, wenn es Menschen einfach mal machen? Die haben vor 25 Jahren diese Schule gegründet mit der Vision, einen guten Ort, einen guten Lernort zu schaffen, wo Menschen ihre Stärken kennenlernen, wo einfach gut miteinander umgegangen wird, wo ein hohes Maß an Sozialkompetenz an den Tag gelegt wird und wo Kinder und Jugendliche wirklich lernen zu lernen und nicht nur stumpf, ne, das muss jetzt hier passieren. So. Und was sehr auffällig ist, sind die Entscheidungsprozesse, die da haben, ne? Ob es zum Beispiel die Einstellung einer neuen Lehrkraft ist, ja? Also was die da für einen Maßstab anlegen, das ist wirklich enorm und ich will auch nicht sagen, dass es leicht ist und ich glaube auch nicht schneller, weil das ganze Team muss diese neue Kraft mittragen und auch die Kinder. Ja, das heißt, auch die Kinder haben dort ein Mitentscheidungs-, eine Stimme zu sagen, ich glaube, damit kommen wir zurecht. Ja, also das passt irgendwie in unseren Vibe. Und ich kann nur, weil ich jetzt nur dieses eine Beispiel kenne und vielleicht noch Partnerschulen, da kriegt man auch mal Einblicke, kann nur sagen, wenn es eine gemeinsame Haltung gibt, eine gemeinsame Ideologie, wenn du so willst, ja, ein gemeinsames Verständnis für eine bestimmte Sache, es läuft nicht reibungslos, aber es läuft in die richtige Richtung. Und da kommt am Ende richtig gut was raus. Und ich glaube, das fehlt uns sowohl, ich will jetzt nicht zu weit ausgreifen, aber ich finde, das fehlt uns als Land zum einen. Also welche Haltung haben wir eigentlich? Wie stehen wir zu bestimmten Dingen? Wie sind Umgangsformen für uns noch irgendwie relevant? So. Und das brauchst du auch als Unternehmen. Also eine klare Richtschnur. So, wenn du hier sein willst, bist du herzlich willkommen. Aber du passt dann bitte hier rein im Punkto, ja? Wir kommen jetzt hier alle barfuß zur Arbeit und bringen jeden Morgen Eis mit. Also weißt, was ich meine, ne? Also, und ich glaube,
du hast ja gerade das beschrieben, was ja im Endeffekt auch so, ich glaube, das zumindest mein Ideal ist. Nämlich jetzt ist hier im Bereich der Bildung einfach ein neues Produkt entstanden. und daran wird gearbeitet, in allen Ebenen irgendwo, wo man das verbessern kann. Ja. Und ich stelle mir immer vor, wenn wir jetzt für so ein Produkt, was zumindest für eine gewisse Zielgruppe eine Idealform darstellen würde, wenn wir jetzt rausgehen würden und die Punkte, die du auch gerade genannt hast, die jetzt die USPs sind für diese Schule, anfangen würden zu vermarkten, dann haben das doch alle viel leichter, als wenn wir uns irgendwie ein Bullshit-Bingo ausdenken für eine Sache, die am Ende doch die Rückli-Schule ist hier in Berlin irgendwie. Also
genau.
Also genau. Einfach am Produkt zu arbeiten, zu verbessern und auch zu merken, hey, ich bin mit meinem Produkt vielleicht einer von 1000 und ich muss vielleicht irgendwo was feilen wieder. Das ist für mich eigentlich eher die Zukunft. Und das kann dann auch im Kleinen sein. Ich meine, wir Deutschen diskutieren ja mal gerne darüber, dass wir die ganzen Industrien, dass wir Vorreiter in den Industrien sein müssen. Ich glaube, müssen wir gar nicht, sondern wenn wir es schaffen, im Kleinen Sachen zu verbessern, dann sind wir als Land total leistungsfähig. Weil wir ja total. Sachen, die von außen kommen, wie Autos, warum sollen wir Autos nicht nochmal geiler machen mit dem Know-how, was wir hier haben und dann die Produkte als, weiß ich nicht, Tuning-Komponente oder so verkaufen, kann mega erfolgreich sein. Dann muss aber nicht der Autohersteller dauerhaft sein. Also
total. Und ich glaube, es ist einfach pfiffig, auch hier nicht im Silo zu denken zwischen Unternehmen und Kunde, sondern auch hier kann man eine Zusammenarbeit schaffen. Also wir hatten gestern privat eine Diskussion über einen Kinder- und Jugendliteraturpreis, der hier installiert werden sollte und die Zusammensetzung der Jury. Und für mich ist es vollkommen klar, dass da Kinder und Jugendliche mit reingehören, ja? Weil die Bücher werden für die geschrieben, ja? Nein. Also keine Diskussion, da müssen Fachleute hin. Und dann denke ich, manchmal ist es so einfach. More, jetzt um nochmal abschließend Werbung zu machen, vielleicht kriege ich auch mal ein Paket zugeschickt.
Natürlich. die alte Arbitragerin.
Weißt du, warum ich das so mega finde? Weil die einfach die Community fragen, so, was fehlt euch? Welche Produkte habt ihr? Oder wir haben folgende Idee, wie findet ihr es? Und dann schmeißt die Community was rein. Dann kommt der Produktchef, ja, und sagt, geile Idee, das kriege ich hin. Das ist eine Kackidee, geht aus folgenden Gründen nicht. Oder guck mal, das Produkt haben wir vielleicht schon. Vielleicht passt das auch besser zu dir. Das heißt, da ist ein ständiger Austausch. Und ich erlebe als Kunde, wie man als Community oder auch teilweise als Einzelner ernst genommen wird. Und dann passiert etwas. So, und dann denke ich, wie clever willst du noch sein? Und natürlich ist das ist jetzt ein B2C-Produkt, ja, da was jetzt vollkommen banal ist. Aber natürlich kriegst du das auch als Grundhaltung für sämtliche Dinge hin. Warum denn nicht? Aber ich glaube, wir müssen dieses Getrennte. Hier ist das Unternehmen, hier ist der Kunde, hier ist der Mitarbeiter, hier ist der Chef. Hier ist Marketing, hier ist Vertrieb. Also für was? Das brauchen wir nicht.
Im Endeffekt, um Produkte zu verhökern, die dann doch nicht so geil sind. Ich glaube, eine andere Argumentation finde ich fast gar nicht. Am Ende scheint der Großteil im Kapitalismus und im Überkonsum Sachen zu sein, die halt kein Mensch braucht. Und die musst du dann irgendwie so hart vertickern, sonst würde es ja anders gehen. Also bei diesen ganzen Ökogründungen und so, die alle nachhaltig sind und so, die haben ja gar kein Problem damit irgendwie. Wenn ich mir so eine Nordwolle angucke von dem Marco Scheel, ist doch genial. Da ist ja einfach ein Benefit nach dem nächsten irgendwie. Und so eine Sache zu vermarkten ist doch, also er macht es genial. Deswegen freue ich mich auch total, dass der zur Capix kommt und ich den einfach mal ein paar Löcher an, ja, der ist Keynote-Speaker, dass ich den einfach mal direkt fragen kann, weil er für mich so eine ideale Blaupause ist für das, was ich im Marketing annehme. Ja. Nämlich ein geiles Produkt zu haben und mit dem geilen Produkt dann in eine sinnvolle Vermarktung zu gehen. Und ja. Du, lass uns da nochmal kurz zu unseren eigenen Produkten irgendwie gehen. Vielleicht mehr zu deinen Produkten. Ich habe ja gesehen, dass du jetzt hier so eine KI-Akademie aufgemacht hast. Kann man ein bisschen Werbung machen. Ein total sinnvoller Bereich. Aber vielleicht auch mal ein Bereich, wo du mir mal erklären könntest, warum KI und wie du jetzt diese, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, ich nenne es jetzt mal Neugründung, wie du anfängst, die zu vermarkten, weil da steckt da eine Menge Wahrheit drin, wie du selbst an so ein Thema der Gründung rangehst.
Ja, vielleicht sage ich dir vorab was. Ich bin ein guter Klugscheißer von außen für andere und für meine eigenen Sachen. Ja, die Nina Baumann wird jetzt lachen, wenn sie das hört. Ja, die mir echt...
Liebe Grüße, Nina.
Nina, Grüße gehen raus an der Stelle, genau. Bin ich unfassbar schlecht, weil mich das ich habe kein Interesse an meinen eigenen Sachen so. Ich mag das gerne für andere machen so, ne? Aber ich, ja. Warum habe ich das mit KI gemacht? Das hat zwei Gründe. Zum einen ist mein Verständnis für meine Arbeit, immer da zu sein, wo der Kunde ist. So. Und immer auch bestimmte Bereiche, wo Vertrieb oder Verkauf eben auch stattfindet, die mit aufzunehmen. Das ist das Naturell der Sache. Und so bin ich ja auch vom Offline irgendwann ins Online gekommen. Ich rutsche immer da mit, wo es ist. Und das andere ist, ehrlich gesagt, da habe ich von euch gelernt. Das sage ich ganz trocken, ganz ehrlich.
Mach jeden Scheiß also noch, mit.
Ja, ich finde das beachtlich, ich finde das wirklich erstaunlich. Und ich habe gedacht, gut, wenn ich jetzt an jeden Kurs auch wirklich KI dranhänge, ja, und das auch so nach außen darstelle, dann läuft es besser. So, das ist einfach eine clevere Geschichte. So, ganz platt gesagt. Und das hat sich auch bewahrheitet. Also vielen Dank an der Stelle.
Ja, aber ich denke, okay, wenn wir unterhalten uns jetzt hier irgendwie eine Stunde, geht ja der Podcast schon über eigentlich so eine Gegenbewegung zu KI. Alles, was wir so besprochen haben, würde ich jetzt mal unter dem Bereich Gegenbewegung zu KI einordnen. Und wir beide nicken hier, ich meine, kann man jetzt im Podcast nicht sehen, aber wenn ihr das sehen könntet, würdet ihr uns beide immer nicken sehen bei diesem Thema.
Die Wackeldackel, ja.
Und trotzdem gehst du in die Hauptrichtung, wo Geld lang fließt. Ich würde gar nicht in Abrede stellen, aber du könntest dich auch für die Gegenbewegung entscheiden.
Nee, kann ich nicht, weil die Gegenbewegung noch nicht so weit ist. Marco, seit 2013 erzähle ich genau meinen Scheiß. So. Und du siehst, wie lange es dauert. Ich habe jetzt erst so die ersten Anfragen von Marketingleuten, die sagen, sag mal, können wir mal über Vertrieb sprechen? Ich muss das jetzt mal raffen. So. Weil jetzt der Need da ist. So. Das ist einfach, es ist zu früh, tatsächlich. Aber wir sind vorbereitet, ja? Darum geht's ja nicht, sondern ich habe neulich einen...
Ich denke mir immer nur, ist es wirklich zu früh? Also ich weiß genau, was du meinst, weil ich bin einer, der auch immer viel zu früh dran war. Aber im Kern ist es doch so, dass, also ich habe ganz viele Kunden, die noch SEO im Retainer zu stehen haben. Und eigentlich mache ich Unternehmensberatung, weil die Leute über das, was ich schreibe und die hören manche Sachen von mir, eher daran adaptieren wollen als an SEO. Und SEO schwingt ja mal mit, weil SEO kann ich. Ich kann auch gar nicht ohne SEO denken. Aber die fordern halt eigentlich, das, was wir in die letzte Stunde besprochen haben, das fordern die eigentlich ein. Und da denke ich mir, okay, die Leute sind ja gar nicht so bekloppt. Und viele spielen mit KI zum Beispiel rum, merken, da sind eine Menge Sackgassen mit bei. Wenn du mal richtig reingehst, wirst du merken, du verlierst viel Zeit und viel Geld oftmals auch und stehst genau an dem Punkt, wo du vorher warst. Oder bist du aber noch, weil du noch zwei Leute entlassen hast, bist du noch weiter zurück, als du es angenommen hast. Und das merken die Leute ja auch irgendwie. Das heißt, ich glaube, dass die Sache, die zu weit entfernt ist aus deiner Sicht, ist die wirklich so weit entfernt? Vielleicht ja.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass bei vielen noch nicht mal angekommen ist, dass sie einen Facebook-Account richtig bedienen. Also, wenn du... Ja, wirklich. Also ja, ich meine das gar nicht abwertend. Wahrscheinlich brauchen sie es nur noch eine Weile aussetzen, dann hat sich's eh erledigt, keine Ahnung. Ja. Und es scheint ja auch ohne zu funktionieren, ne? So. Ich glaube, dass der KI-Hype, so wie er gerade besprochen wird, deutlich höher ist als das, was im Unternehmen tatsächlich ankommt. Ja, sowohl in kleineren als auch in größeren Unternehmen. So, ich glaube, man kann sich da noch eine Weile entspannt zurücklehnen. So, aber natürlich ist das ein gefühlter Druck von außen. Weil ich sehe natürlich, XYZ haut da die wildesten Prompts raus und braucht auf einmal nicht mehr arbeiten, weil er passiv Kunden kriegt. Wahnsinn, ja. Der eine baut eine Automatisierung, gibt dir einfach nur den Cheatcode und dann geht's ab. Und dann denke ich, ja, das hilft gerade genau einem, weil jeder, der schon mal selber mit Software gearbeitet hat oder mal alleine nur eine Automatisierung aufgesetzt hat, der weiß doch exakt, was da passiert. Also alles, aber nicht das, was der da sagt, weil irgendwie knallt der ja immer um die Ohren. Irgendwas, oder? Also irgendwas ist doch immer, bis du mal sagen kannst, so, jetzt mache ich mal Urlaub auf Hawaii und nebenbei klingelt bei mir die Kasse. Nee, also so, und ich finde es auch einfach schlimm, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt der breiten Masse eine Softwareanwendung zur Verfügung gegeben, ohne gesagt zu bekommen, wie geht man damit eigentlich um? Sondern die UX ist ja zumindest für mein Verständnis fast schon das Gegenteil von dem, wie man es eigentlich sinnvoll nutzen sollte. Das heißt, diese Idee von ich natsch dich mal dahin, dass du da ein Gespräch führst, ein gutes, ja, und das Gefühl, dass du hast da einen echten Gesprächspartner, sorgt ja in der Datenqualität für absolute Grütze. So, das merkt man natürlich aber als User nicht. So, wenn man sich da nicht tiefer mit beschäftigt, und das macht man einfach in der Regel nicht, ja, kommen da einfach am Ende Kackergebnisse raus. Ja? Und das ist jetzt kein Witz. Ich hatte eine Teilnehmerin in der Schulung, eine kluge Frau, überhaupt keine Frage, die sagt, also bei mir funktioniert das nicht mit der KI. Also ich könnte so ausrasten, ja, also was die mir für scheiß Ergebnisse gibt, die war richtig sauer, so. Und dann sind wir eine Promptstruktur durchgegangen, ja, und sie sagt, nein, ich gebe das hier ein, es kommt, und dann sage ich, ich verstehe das nicht. Und ich sage, teil mal bitte deinen Bildschirm. Weißt du, was passiert ist? Die hat 2 Jahre lang in ChatGPT ein und denselben Chat benutzt für sämtliche Dinge.
Okay.
Ja, genau. Ja.
Schöner Kontextcontainer.
Ja, und jetzt denke ich, wie konnte das denn passieren? Also wie konnte das passieren? Und ich glaube, ehrlich gesagt, ganz banal, es steht nirgendwo. Es steht schlichtweg nirgendwo. Und selbst mobile, ja, poppt dir der Chat ja immer auf. So, mobile ist es vielleicht normal, immer im selben Chat zu schreiben, gefühlt, weil er ja automatisch immer einen neuen gibt, ne? Sobald du die Anwendung schießt. Hast du aber am Desktop nicht. So, das heißt, das sind ganz banale Sachen und ich glaube, wir vergessen manchmal, dass nicht jeder so tief drin ist oder mit bestimmten Dingen, mit bestimmten Logiken tatsächlich mitkommt. So, und von daher, um mal die Brücke zu schießen, ich glaube, wir sind up to date, weil wir einfach uns damit beschäftigen, was muss eigentlich die Basis dafür sein, wenn du überhaupt jemals anfangen möchtest, KI in dein Unternehmen reinzuholen, weil sagen wir mal ehrlich, so wie es jetzt bei euch aussieht, wird die ganze Sache vorgewählt. Denn also das ist KI skaliert einfach auch gerne, was da ist, ja. Und ihr habt noch nicht mal Prozesse sauber, geschweige denn alles digitalisiert, geschweige denn, dass die unterschiedliche Systeme miteinander richtig kommunizieren. Packt doch da mal eine KI drauf. Na, herzlichen Glückwunsch. Also das wird lustig. So.
Ja, und teuer.
Und es bringt einfach keine Effizienz, die wir uns da wünschen. Also von daher, wir haben wir haben KI sehr nach außen, klar, aber wir haben ein sehr fundiertes Fundament, würde ich sagen. Ja, und man sagt so, wie muss man eigentlich die ganze Thematik mal gut denken und an welchen Stellen macht KI auch einfach überhaupt keinen Sinn? Weil in den meisten Fällen, die wir sehen bei den Teilnehmern, ist auch, was die sich wünschen, ist eine Automatisierung, ist nicht unbedingt KI.
So. Ja, das wird oftmals verwechselt. Ne? Also in manchen Bereichen ist es auch so selbstverständlich. Ich habe das anderen schon gesagt, ich war irgendwann vor einem halben Jahr irgendwie hier bei so einem Hautscreening irgendwie für Leberflecke. Ja. Ist ja unglaublich, da machen die so einen 360-Grad-Körperscan und diese KI sucht sich da die relevanten Stellen aus, die selbst die Ärztin sagt, die hätte ich so gar nicht gesehen. Die guckt sich die natürlich an. Da ist der Medizinbereich oder hier Brustkrebserkennung oder so Mustererkennung. Mhm. Da sind die total stark. Aber in unserem Bereich, muss ich wirklich sagen, ist es teilweise noch ziemlich jämmerlich. Aber ich denke mir dann immer, okay, ja, ich verstehe total, warum die Katharina jetzt diese Akademie da aufmacht im KI-Bereich. In einem Bereich, wo alle jetzt langrennen. Und dann denke ich mir so als Marketing-Typ, es ist nicht viel cooler, in die andere Richtung zu wenden und Aufmerksamkeit zu erzeugen, weil man in die andere Richtung rennt, wo nicht so
viele sind. Ich bin Vertriebler. Ich bin Vertriebler, Marco.
Ja, das heißt, du musst immer da, also heißt Vertrieb, ich muss immer mit der Masse rennen. Ja.
Nein.
Das ist aber nicht mal pikierlich gemeint, sondern ist, glaube ich, eine Definition, oder?
Also Vertriebler bedeutet für mich zu sein, Vertrieb, das ist das falsche Wort. Ich muss einfach gucken, was ist meine Art zu verkaufen? Was ist ein pfiffiger, smarter Weg? So. Und je lauter die alle in diese Richtung rennen, desto besser ist es tatsächlich für mich. Ja, weil wir machen digital, ich glaube, fast gar nichts. Ja, also ich hau hin und wieder mal so ein Posting raus, damit irgendwie jeder auch so ein bisschen orientiert ist. Wo hängt sie jetzt gerade? Ne, so. Das war's. So, die eigentliche Kundengewinnung findet auf einem ganz anderen Papier statt. So, und das kann ich auch ganz offen sagen, während Mitbewerber Ads schalten ohne Ende, ja, und aus meiner Sicht auch gerade das Geschäftsmodell echt kaputt machen, ja. Und für sehr, sehr viel Misstrauen im Markt sorgen, setze ich ganz klar auf den Gegentrend und bin offline unterwegs. Das heißt, wir marschieren auf Veranstaltungen, auf Netzwerke, ja, und knüpfen sinnvolle Kooperation. Also Skalierung heißt nicht, das Ganze muss online über Ads funktionieren, ja, sondern einfach über Vertriebswege, die einfach gerade angesagt sind. Und aktuell ist, wenn ein sehr hoher Misstrauen im Bildungsbereich ist, gerade im AZHV-Bereich, ja, was ich auch übrigens echt verurteile an der Stelle, an alle, die das machen, ja, ist nicht okay, so, gehe ich in die Gegenbewegung, ganz klar. Weil die Leute suchen Vertrauen und was schafft mehr Vertrauen als ein persönliches Gespräch und zu sehen, ach, das ist die Nase dahinter, so.
Ja, oder sich einfach mal Sachen neu anzugucken. Ich habe immer so ein schönes klassisches Bild im Kopf. Also ich war ja mal 27 Jahre Polizist in so einer Spezialeinheit und da ist hier in Berlin mal die Commerzbank ausgeraubt worden. Weiß ich nicht, ob du das damals mal mitgekriegt hast, auch so mit Tunnelräubern und so. Und da ist das SEK auch in die Bank reingegangen, total aufgemotzt und so und irgendwie natürlich auch selbstbewusst, sind reingerannt, irgendwie bestimmt 20 oder 30 Mann, bis irgendeiner gerufen hat, Sprengfalle! Und dann hast du gesehen, wie die alle wieder rausgerannt sind und alle nochmal neu justiert haben. Ja, und die haben, okay, jetzt ist die Situation so, da hinten ist anscheinend Ende. Okay, wie verhalten wir uns denn jetzt? Und so kommt mir gerade der Kalitros vor, alle rennen in diese Bank rein, dass einer irgendwie ruft, ja. Geldverbrennung, Geldverbrennung! Und dann rennen alle wieder raus und gucken, okay, wo ist denn der nächste Front? Und irgendwie habe ich das Gefühl, für mich ist es total individuell, dass es sich lohnen kann, dann schon irgendwie den Blumenstrauß in der Hand zu haben und zu sagen, hey, guck mal, ich habe schon vorgedacht, komm mal mit hier, ist die Abkürzung bei Ikea hier. Du musst nicht den ganzen Gang laufen, sondern du kannst mit mir in die Kasse gehen, alles gut.
Ja.
Finde ich auch einen smarten Gedanken.
Ja, finde ich auch. Und zumindest für, also mit der Akademie, die gibt es ja noch nicht so lange. Ne? Ich glaube, der erste Kurs ist Oktober letzten Jahres gestartet. Das heißt, jetzt schon von fertiger Skalierung zu sprechen, ist natürlich vollkommener Quatsch. Sondern wir sind ja auch noch so in der Phase, wo wir jetzt sagen können, okay, wir haben, glaube ich, jetzt annähernd alle Prozesse automatisiert, die wir automatisieren wollten. Mhm. Wir haben ein Prozessmanagement, was steht. Wir haben die richtigen Leute an den richtigen Orten. So. Und wir haben jetzt die ersten Teilnehmer, wo wir auch von lernen. Ja, was wollen die eigentlich? So, ne? Aber das ist für mich auf jeden Fall der richtige Weg. Und das geht nur, wenn ich konsequent den Fokus darauf habe, wie geht's dem Kunden eigentlich? Ne? Und der Kunde ist offensichtlich gestresst und fühlt sich abgezockt. Also was wir für Gespräche führen, ne, wir mit Teilnehmern, wo sie sagen, na, uns ist schon wichtig, ne, so, dass sie uns jetzt hier nicht abzocken. Also existieren da wirklich Menschen, kommen da wirklich, oder kriegen wir PDF zugesandt?
Also das kann ich Ihnen nicht bieten.
Ja, aber das ist krass, was da draußen abgeht. Und das ist einfach auch, wo man gucken muss. Und da habe ich mir ums Thema Markenbildung auch einfach das erste Mal überhaupt Gedanken gemacht, dass ich dachte, krass, ich halte jetzt meinen Fuß in eine für mich neue Branche, wo es plötzlich bergab geht. Mit der Marke an sich, so, ne, mit dem ganzen Image. Thema. So, das heißt, ich muss mich ja jetzt mit dem Thema Marke, Image tatsächlich beschäftigen und muss gucken, wie macht man das eigentlich? Also, was ist jetzt clever?
Aber du lernst doch so unglaublich viel daran. Also, was ich so vermisse, ist da draußen auch, dass diese ganzen Einsteiger jetzt in dem Bereich einfach, ich meine, im SEO, wir haben immer eigene Projekte gehabt, mit denen wir gearbeitet haben, abseits der Kundenprojekte. Bei dir ist das jetzt auch so. Irgendwie haben alle, die ich kenne, die gute Arbeit und solide Arbeit machen und reflektiert sind, immer mit eigenen Projekten gearbeitet, weil sie einfach führen konnten, wie es ist, wenn sein eigenes Geld irgendwie zur Debatte steht und nicht das Geld irgendwie vom Budget des Kunden, was ja total sachlich ist. Wenn du jetzt rausgehst und für deine Akademie für 10.000 Euro Flyer drucken lässt oder so und die irgendwie verteilen lässt, dann ist ja der Return of Investment und das Risiko, was da drin steckt, völlig auf deiner Seite. Heißt, du wirst dir ja schon Gedanken machen, ist jetzt sind die 10.000 Euro da richtig verbraten. Aber das, was daraus entsteht, auch wenn du einen Fehler gemacht hast und du merkst, komm nicht zurück, das ist so viel mehr intensiv im Kopf, als wenn du einfach einen Videokurs guckst oder ein YouTube-Video guckst oder so. Mhm. Deswegen, ich glaube, das ist die Königsklasse, dass die Leute wirklich Tuchfühlung zu eigenen Projekten bekommen. Und das ist, zumindest kann ich es noch für SEO sagen, total eingeschlafen und das ist mega schade und hat bestimmt nicht zur Professionalisierung unserer Branche beigetragen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich sage es, wie kriegt man auch in größeren Kontexten hin, dass Menschen sich verantwortlich fühlen? Und das ist, glaube ich, dass wir weg müssen von diesen KPI-Schlachten hin zu, sag mal, wie sind eigentlich die Ergebnisse entstanden? Also eher so Key-Performance-Indikatoren. und was sind eigentlich die wirklichen Ergebnisse? Und da haben wir uns lange nicht mit beschäftigt. Das klingt so bescheuert, aber es ist tatsächlich so.
Wir können uns auch nicht über die Metaebene immer noch austauschen. Also du hast ja gemerkt, irgendwie, wenn wir uns unterhalten, ich bin so ein Verfechter von Neo und nicht Distanz. Also Remote ist für mich eher so ein rotes Tuch, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass es in der heutigen Welt Geschäftsmodelle gibt, die so funktionieren und wo man das auch so machen kann. Aber für mich ist es einfach überhaupt gar kein Idealzustand, weil wenn wir einfach gucken, wenn jetzt zwei Abteilungen zusammenkommen sollen, ja, dann sollen die jetzt remote zusammenkommen, das ist cooler, als wenn ich dem Unternehmen im Zusammenkommen mit Neo erstmal die Teeküche ganz ausgenommen, die eine Magie in meinen Augen hat, aber wenn ich mit denen jetzt noch einen Purpose erfinde für das Unternehmen, das heißt, wir gehen einmal im Monat meinetwegen gemeinsam Müll sammeln oder wir gehen in irgendein Pflegeheim und machen irgendwie soziales Engagement abseits von dem Produkt, das ist doch für mich ein viel größeres Ziel, als jetzt zu sagen, okay, wir sind eigentlich irgendwie ein Jahr auseinander und einmal im Jahr treffen wir uns auf Malle und machen eine Vacation. Das ist für mich jetzt nicht so das Ziel, aber sehr individuell. Gibt ja Modelle, die so funktionieren, keine Frage.
Also ich merke, da findet bei mir gerade eine Wandlung statt. Also ich bin jetzt seit 22 Jahren remote selber am Tun. Ja, ich habe noch nie ein
Büro... Heißt, du musstest ja verteidigen.
Ja, theoretisch schon. Und ich habe auch alle Mitarbeiter immer remote. Ja, also das war schon immer so. Und ich kann sagen, das hat alles gut funktioniert. Ich merke aber, ich habe darauf keinen Bock mehr. Also, das heißt keinen Bock mehr, stimmt nicht. Aber ich habe Bock, auch was anderes zu machen. Und ich habe eine neue Freundschaft geschlossen mit jemandem, die hergezogen ist. Ja, liebe Grüße. Und die suchte irgendwie auch mal ein Unternehmer-Gegenstück zum Austauschen mal, ne? So, und die ist unfassbar spannend. Wir matchen und jetzt sagt sie so, sag mal, ich habe keinen Bock mehr, irgendwie alles remote und immer alleine im Büro. Was hältst du davon, wenn wir zusammen Büro mieten? Und ich habe so richtig gemerkt, so, oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, und da war ich selber überrascht. Du hast bestimmt gedacht,
kann ich das überhaupt noch?
Ja, tatsächlich auch.
So impostermäßig so.
Aber dann habe ich gemerkt, krass, wir sind jetzt auch so Sportbuddies geworden. Das heißt, wir gehen so morgens 6:30 zusammen zum Sport. Und ich merke schon den Unterschied, dieses, wir tauschen uns mal eben aus über ein paar Dinge, auch wenn wir in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Ne? Also die hat einen Hörbuchverlag, so, da habe ich jetzt keine Ahnung so richtig von. Aber die Themen an sich, die ähneln sich ja. Ne?
Mhm.
So, und allein dieser Austausch, wie wertvoll der ist, den einfach so machen zu können. Und ich merke, das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Von daher werde ich das Thema Remote tatsächlich nicht komplett überdenken. Das geht in meinem Fall auch nicht oder möchte ich auch nicht, weil das würde zum Beispiel bedeuten, ich und Nina könnten nicht zusammenarbeiten, weil sie einfach in Köln wohnt, ich Ecke Göttingen. Ne? Aber es ist was Wahres dran. Und ich glaube auch, vielleicht ist es auch so etwas, dass man
bei ihr ist ja auch noch eine andere Nummer, wenn man jetzt irgendwie so. Also ich habe euch beide ja auch erlebt, da irgendwie so Mädels-Talk macht irgendwie auf einer intimeren Beziehung, weil man sich kennt und dann aus davon ja, remote voll. Arbeitet, als wenn du jetzt jemand einstellst und der war immer remote. Also ich glaube, da sind auch nochmal Welten dazwischen, weil irgendwie, ich meine, ihr könnt euch zueinander schalten und die Denkmodelle, also da ist es ja dann mal von Vorteil, ein Chatfenster zu haben, was die ganze Zeit eures Kennenlernens da durchläuft. Weil das einfach in euren Köpfen drin ist und dann einfach das eine zum anderen kommt. Mhm. Und das macht ja total viel aus, auch in Sachen Identifikation. Dieses ganze Runterreden von Arbeit muss nicht mehr Identifikation sein und so. Für viele ist es der Lebensmittelpunkt. Warum sich da Unternehmen so wenig Mühe geben, das zu einem schönen Arbeitsplatz und zu einem schönen zwischenmenschlichen Bereich auch hinzubekommen, verstehe ich auch nicht. Aber ist Realität. Oh. Okay, also ich habe das meiste einfach jetzt hier abgefeuert und es ist schon abseits von dem, was in unseren Beschreibungen eigentlich steht, weil bei mir steht irgendwie so Search und jetzt ein bisschen mehr Touchpoint-Marketing und so, bei dir steht so Sales und so. Und in Wirklichkeit sind wir vielleicht ein bisschen, denken wir auch anders. Und ich muss nach dem Talk jetzt auch wieder, deswegen ist die Seite, die ich zum Beispiel für mich habe, die Sumago-Seite, verändert sich auch gar nicht. Jede Woche schreiben mich Leute an und sagen, Marco, deine Links sind ja hier kaputt, irgendwie in der Navigation. Die sagen, nee, die sind nicht kaputt. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo ich hin will, wenn ich ehrlich bin. Die Wahrheit ist, ich weiß gar nicht, was auf der Seite stehen sollte für meine persönliche Zukunft. Mhm. Und ich glaube, da liegt eine Menge Wahrheit auch drin, dass man sich vielleicht erstmal Gedanken darüber machen muss, was will man eigentlich? Dazu muss man auch ein bisschen Zeit haben. Das vielleicht nochmal rückblickend zu dem, was du vorhin gesagt hast. Vielleicht müssen die Unternehmen ihren Mitarbeitern auch mehr Zeit für, ich sag's jetzt mal ketzerisch, Langeweile geben. Also wieder die Bereiche, wo Kreativität entstehen kann. Ich habe das hier, als wir größer noch waren als Agentur und die ersten Kreativen bei mir gearbeitet haben und die dann irgendwie um 10 Uhr morgens auf der Couch gelegen haben und an die Decke geguckt haben, da habe ich gedacht, what? Ich bezahle euch dafür doch nicht, dass ihr auf der Couch liegt und an die Decke guckt. Und bis ich gerafft habe, dass da die Magie entsteht und nicht am Monitor, das hat schon ein bisschen gedauert. Und ich glaube, da müssten die Unternehmen sich einfach auch mal hinsetzen und sagen, okay, es war sehr zielgerichtet, aber wir geben euch 20% von der abrechenbaren Zeit einfach. Und jetzt schließt euch zusammen, krümmelt irgendwas aus, aber es muss uns in die Zukunft bringen, nutzt diese Zeit. Und dann entsteht vielleicht auch da was. Ich glaube, es kann nicht entstehen in dem, was ich aktuell erlebe, nämlich in dem Punkt der Überforderung und dass alle nur irgendwie am Limit steppen und immer noch eine Aufgabe mehr reingedrückt bekommen. Ich glaube, so kann das alles nicht funktionieren.
Also auch hier möchte ich nochmal, um es dann auch zum dritten Mal gesagt zu haben.
Ja, dann ist es erst wichtig, wenn du es dreimal wiederholt hast. Seitenbacher-Müsli.
Seitenbacher-Müsli, das beeindruckt mich tatsächlich an der Vorgehensweise von Christian Wolf von Moor, ja, wie er genau das versucht zu schaffen. Ob es am Ende so ist, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber es erweckt zumindest den Eindruck. Und das wäre, finde ich, auch mal ein interessanter Talkpartner. Wirklich.
Ja, schöne Empfehlung.
Ja.
Okay, voll. Katharina, dann danke ich dir erstmal.
Wir quatschen
sowieso weiter, aber ich fand es mal cool, dass wir eine Stunde 20 mal über so eine Metaebene diskutiert haben. Ich glaube, die ist viel wichtiger als diese ganzen komischen Sachthemen, die da draußen vermarktet werden. In diesem Sinne, ich bin raus. Tschüssikowski.
Tschüss.